Nun lade ich euch ein, zu Esra Kapitel 10 euch zu begeben. Esra Kapitel 10 aufzuschlagen. Der Titel der Predigt ist Buße Teil 1. Wenn ihr letzte Woche da wart, dann wusstet ihr, dass ich im Morgen Gottesdienst letzte Woche erwartet hatte, den ganzen Text zu predigen. Aber dann habe ich über den Tag gemerkt, es ist viel zu viel für eine Predigt. Und deswegen habe ich diese Woche nun zwei Predigten vorbereitet. Ich habe mich total durcheinander gebracht, weil ich habe erst gedacht, es würde in einer gehen. Aber die Lehre der Umkehr, der Buße und die ganzen Stücke, die dazu gehören und was es heißt, von Sünde umzukehren, welche Sünde? Hier in dem Fall das Heiraten von heidnischen Frauen. Die Übersetzung benutzt vielleicht Worte wie Heirat zwischen verschiedenen Rassen. Und das hat viel Last mit sich, weil es stellt sich vielleicht vor, dass jemand von einer Rasse, gemäß der Hautfarbe, sich von einer jemanden heiratet, der eine andere Hautfarbe hat. Und das ist überhaupt nicht das, worüber sich die Bibel hier sorgt, sondern es geht über die Vermischung in der Hochzeit mit Nationen. Es geht darum, dass ihre fremden Götter mit hineinkommen. Dass zum Beispiel die Männer durch die Götter ihrer Frauen beiseite geführt, in die Irre geführt werden. Als wir vor zwei Wochen das Gebet von Esra betrachtet haben, da haben wir zum Beispiel auch über Salomo nachgedacht, der durch seine Frauen, durch die Frauen und fremden Götter wurde sein Herz weit von Gott weggezogen. So hat er fremde Götter angebetet. Er hat falsche Götzenbilder aufgestellt an den Höhen, auch in Jerusalem. Und selbst Salomo hat das getan. Das ist eine Gefahr. Es ist nicht nur ein Bruch des direkten Gebotes Gottes, dass jemand nicht außerhalb des Glaubens heiraten sollte, sondern es ist auch ein Angriff auf Gott selbst. Weil unmittelbar die Herzen der Menschen weggeführt werden von ihm und gegen ihn eingestellt sind nun. Es ist ein Abkehren von Gott. Und die ganze Kultur wendet sich von Gott ab und bricht zusammen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass sie ins Exil gekommen sind, dass sie im Exil gelandet sind, unter fremde Könige kamen. Und so kommen wir jetzt in das Buch Esra. Und Gott war gnädig, sein Volk raus aus dem Exil zurückzuführen, wieder eingesetzt zu werden und auch den Gottesdienst wieder einzusetzen. So lesen wir jetzt Esra Kapitel 10, die Verse 1 bis... Muss ich gerade gucken... und wenn ihr es noch wollt, könnt ihr noch 2. Mose 34 noch markieren, das werden wir auch noch lesen. 2. Mose 34, 6 und 7, das werden wir nachher auch noch lesen. Aber jetzt erstmal Esra. Das ist Gottes heiliges Wort. Während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern. Denn das Volk weinte sehr. Und Schechania, der Sohn Jechiels von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun, nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten. Und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen. Führe es mutig aus. Da stand Esra auf und er nahm einen Eid von den Obersten, der Priester, der Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort handeln wollten. Und sie schworen. Und Esra stand auf von dem Platz vor dem Haus Gottes. Oh, das war's schon. Wir haben bis Vers 5 nur gelesen. Nun beten wir darum, dass Gott sein Wort segnen möge. Wie wir nun dein Wort vorgelesen gehört haben, bitten wir, dass du es uns schenkst, dass wir auch die Lehre aus diesem Wort annehmen, dass wir dieses Beispiel altertümlicher Berichte zu Herzen nehmen, dass du unsere Herzen triffst an diesem Abend, dass du uns dazu bringst, zu trauern über unsere Sünde und gerade auch die Sünde inmitten deines Volkes. Gib uns Überführung, tiefe Überführung unserer eigenen Versagen vor deinem heiligen Angesicht zu bedenken. Und schenk uns Gnade, dass wir nicht nur die Umkehr planen, sondern dass wir tatsächlich umkehren von unserer Sünde und das Werk der Buße tun. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du unsere Zeit heute Abend segnest und wir beten das in Jesu Namen. Amen. Es gibt einen Vers, der dieses ganze Kapitel einleitet. 2. Mose 34, 6 und 7. Das ist das wunderbare Versprechen, das Gott dem Mose am Berg Sinai gibt. Und was jetzt auch Esra betrifft, die Schrift sagt in 2. Mose 34, 6 und 7, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Bis in das dritte und vierte Glied. Diese unbeschreibliche Aussage von Gnade und Gerechtigkeit Gottes, die seinem Volk hier gegeben wird, inmitten ihrer Herzen, die weggehen von Herrn, das ist direkt vor dem Ereignis, wo Mose die 10 Gebote wieder aufschreiben musste, nachdem er die Platten zuvor zerstört hatte, weil das Volk Israel das goldene Kalb angebetet hatten, das dann aus dem Feuer heraus entstanden war. Dieses geht dem Kapitel voraus, denn als Esra nach Hause kommt, ist das ein Prinzip in seinem Herzen, dass dieser kleine Abschnitt von 2. Mose 34, das prägt seinen Blick von Gott, seine Sicht von Gott. Das Herz Gottes, seine Güte, seine Gnade. Die Gerechtigkeit Gottes, seine Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit inmitten seines Volkes. Und so, wie wir das heute Abend betrachten, dann möchte ich, dass ihr wisst, das ist eine Voranschauung, vorgebildete Meinung, die diesem Abschnitt vorausgeht. Heute betrachten wir Buße. Es ist ein Fortschritt der Seele. Die Buße hat einen Anfang, sie handelt und sie hat ein Ziel. Das ist nicht nur etwas zu bereuen, zu bedauern, das ist ein Teil davon, aber ich möchte drei Dinge heute betrachten. Überführung. Erstens Überführung. Dann Vers 2, Bekenntnis. Bekenntnis von Sünde. Und dann die Verse 3 bis 5, Bundesschließung. Bundesschließung. Oder die Handlung von Sünde, sich abzukehren. Wir haben bereits von diesem gewaltigen Gewicht von Überführung gehört. Ihr habt gesehen, was im Leben von Esra passiert ist, Kapitel 9, da hat er gesessen und gehört, wie es dem Volk ging und sie haben ihm erzählt, was sie taten und er hat angefangen zu weinen, zu schreien, hat sein Bart gerauft und war in Wut und Zorn über die Sünde des Volkes Gottes und es war eine Handlung, die da entstanden ist. Das war seine tiefe Überführung bezüglich was Sünde ist und wer Gott ist. Aber in Vers 1, da sehen wir, dass diese Überführung auch das Volk Gottes getroffen hat, die um ihn herum waren. Es hat auch sie ergriffen. Und nun folgen Sie diesem Beispiel. So, seht uns diesen Abschnitt nochmal an. Wir lesen, während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern. Denn das Volk weinte sehr. Seht ihr, das ist das ganze Bild, das hier gezeichnet wird. Wir sehen in Vers 1 mit Esras Überführung von Sünde. Und dann lesen wir, dass das Esra hier tut, wie er auf Sünde reagiert gegenüber Gott. Er ruft aus im Gebet. Und in Vers 9, in den vorigen Versen, sehen wir, dass sein Gebet in allen seinen Bestandteilen, ich lese das nicht komplett jetzt heute Abend wieder, aber ihr könnt es ja nachlesen. Das ist ganz biblisch. Das ist da ist der Charakter Gottes auch darin zu finden. Und auch Esra unterscheidet auch deutlich das Herz der Kinder des Volkes Israel. Und er ist getroffen und sein Gebet ist ein emotionaler Schrei zu Gott. Das ist jetzt nicht irgendwie eine fehlende Lust zum Predigen oder ein langweiliger Ton, sondern er ruft zu Gott, er schüttet sein Herz vor Gott aus, weil er ist hier als der Führer des Volkes Gottes, er ist überwältigt und sein Gebetsleben reflektiert das. Er betet nicht nur allgemein, sondern er betet ganz besonders fokussiert auf diese Sünde, denn er ist über den heiligen Gott besorgt, der Sünde bestraft. Und dann sind hier diese Israeliten, die Sünde begangen hatten. Er wusste, dass Gott nicht mit Sünde spielt, dass es für ihn keine Kleinigkeit ist und dass er in keinster Weise Sünde oder Sünder einfach so übersieht oder übergeht. Denn er hat es schon vorher getan, dass er Sünde gestraft hat, inmitten der Geschichte des Volkes Gottes. Und so schreit und ruft Esra hier und ruft dieses Bekenntnis hinaus. Dieser Begriff von weinend, der hier auch hier im ersten Vers steht, kann mit heulen übersetzt werden. Das ist der heilige Mensch Gottes, der hier über die Sünde des Volkes vor dem Haus Gottes weint. Das ist ein, und wahrscheinlich blutet er noch aus seinem Bart, weil er sich den ja gerauft hat. Und das ist ein Spektakel. Warum? Warum? Warum diese Art von göttlicher Betrübnis? Warum ist er so überwältigt? Das ist, weil er Exodus 32 versteht, also 2. Mose 34 so rum. 2. Mose 34, Vers 7. Er versteht es richtig. Sein Gott ist ein Gott, der Übertretung vergibt, der aber keinesfalls ungestraft lässt den, der schuldig ist, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Esra ist erschrocken vor seinem Gott. Er fürchtet sich vor seinem Gott, denn er weiß, dass Gott diese Verheißung, Sünde zu bestrafen, erfüllen wird. Er hat das Volk Gottes in die Stadt Jerusalem geführt, wo immer noch Ruinen sind, wo auch die Tore am Boden liegen und alles Ruinen sind. Der Tempel steht kaum richtig. Und Esra weiß, dass sein Gott diese Dinge ernst nimmt. Er hält sich nicht zurück. Er ist ein Diener Gottes. Er ist nicht nur ein Diener des Volkes, sondern ein Diener des heiligen Gottes, des lebendigen Gottes. Und das ist eine Explosion in seinem geistlichen Leben, die hier stattfindet. Menschen mögen das heutzutage nicht. Sie mögen keine Prediger, die über Sünde predigen, die da leidenschaftlich sind. Und sie mögen bestimmt auch keine Prediger, die ihren Bart raufen. Es wäre eine erschreckende Sache. Es war damals schon eine furchteinflößende Sache. Es war auch nicht normal. Das Volk in Jerusalem hatte einen solchen Führer wie Esra noch nicht erlebt. Nein. Tatsächlich, was waren denn die Priester selbst doch so in Sünde verstrickt, weil sie selber diese Mischehen eingegangen waren und die hier falsche Götter noch angebetet hatten? Denn sie haben das gearbeitet. Sie haben und Israel ist nicht gewohnt, so etwas zu erleben. Aber Esra ist überführt. Er ist überführt wegen dem Charakter seines Gottes und der Sünde nicht leicht nimmt, sondern nun ist Esra erschrocken und fürchtet sich vor dem Zorn Gottes gegen sein Volk. Seht ihr das? Er fürchtet sich vor dem Zorn Gottes gegen sein Volk, weil sie Bundesbrecher sind. Und so handelt er dementsprechend. Er nimmt es ernst. Er ist überwältigt. Und als die Menschen das sehen, sehen sie hier einen gottesfürchtigen Mann, der über Sünde zerbrochen ist, der überführt ist. Und sie sind selber nun überführt, weil Esra sich hier hingibt, dem Bekenntnis der Sünde, über die Sünde des Volkes Gottes. Das sehen wir hier. Nicht nur betet er und bekennt und weint, sondern alle sehen das noch. Eine große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern. Viele sind da, niemand ist da ausgenommen. Keine Abwesenden. Sie sehen Männer, Frauen und Kinder und sie hat einen Effekt auf sie, eine Wirkung auf sie, so sehr, dass sie sehen diesen ehrenhaften, heiligen Mann, der ehrenhaft unter ihnen wandelt, dass in ihren Leben nun geführt werden in eine Überführung von Sünde. Denn ein Dienst wird an ihnen getan von einem heiligen Gott, der es wert ist, gefürchtet zu werden. Was machen die Menschen nun? Sie weinen sehr. Oder bitterlich. Es ist ein unkontrolliertes Weinen. Es ist nicht nur ein Heulen oder ein Klagen, sondern es ist unkontrolliert. Sie sind außer sich. Sie sind tief getroffen. Und das ist der Anfang, das ist der Anfang ihrer Buße, ihrer Umkehr. Eine tiefe Überführung von Sünde. Die explodiert aus dem Herzen heraus. In diesem Tag. Sie fürchten sich vor Gott, weil sie sehen, wie der sie führt, so weint. Und nun ihm gegenüberzutreten ist erschreckend. Sie bekommen wirkliche geistliche Überführung. Und sie sind hineingeführt von einem persönlichen, überführten Dienst, einem überführten Gottesmann. Wir sehen heute sehr wenig Überführung von Sünde. Wir haben heute viele Menschen, die ein Schuldgefühl haben, aber keine echte Überführung. Sie mögen ihre Sünde vielleicht nicht. Das ist nicht sehr nett, weil es nicht gut ausgeht. Das weiß jeder. Denn Sünde endet normalerweise im Desaster. Und selbst in Gemeinden, die die Bibel bekennen, die wiedergeborene Christen sind, und ihr seht, da ist eine Kultur, selbst in der Gemeinde heute, wo eine fehlende Überführung von Sünde ist im Volk Gottes, auch die Sünden individueller Gemeinden, wo ihr Gottesdienst weit weg ist von dem, was Gott will, die eher den Nationen gleicht und wo eine Überschneidung von New Age, Buddhismus, Islam und sonst was ist, wo Christen eingebunden sind, gefangen sind von verschiedensten Dingen und ihr sagt, warum ist die Gemeinde in der den Zustand, in dem sie heute ist. Es ist ganz einfach. Sie sind unter einer gottlosen Leitung. Sie glauben nicht an Vers 7 von 2. Mose 34. Sie wollen Vers 6, aber nicht Vers 7. Sie wollen einen gnädigen Gott, einen Gott, der nicht wütend ist, der überfließend ist an Gnade und Treue. Der barmherzig ist und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt. Aber sie wollen nicht einen Gott, der Schuld bestraft. Sie wollen nicht einen, der noch generationenweise bestraft. Lasst mich euch ermutigen, Christen, dass so eine Leitung wie hier bei Esra nur aus einem biblischen und einem deutlichen Wahrnehmen und Anerkennen von Gottes Offenbarung, wo nichts zurückgehalten wird und nichts verschleiert wird. Wo das Wort komplett dem Volk dargereicht wird. Nicht nur eine emotionale Verzerrung, sondern eine wahrhaftige, biblische Furcht vor Gott. So bekommt ihr Überführung von Sünde. Eine biblische Leitung. Nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern eine biblische Leitung, die biblische Lehre verbreitet auf biblischer Grundlage. Und so sehen wir hier im Text weiter, in Esra 10, dass das Volk nicht nur einfach die Sünde betrauert, sondern dass hier etwas daraus entsteht. Es formiert sich zu einem Bekenntnis. Das ist eine logische Schlussfolgerung, eine logische Entwicklung im Leben eines Christen. Es stoppt nicht einfach nur auf dem halben Weg. Und es ist der erste Teil in der Buße eines Christen im christlichen Leben. Lasst mich das sagen. Die Überführung von Sünde ist etwas Externes, aber es formiert sich dann auch zu einem Heraustreten einer Formen von Handlungen. Und hier haben wir diesen Shechaniah. Das hier ist ein öffentliches Bekenntnis von Sünde. Darauf möchte ich euch hinweisen. Ein öffentliches Bekenntnis von Sünde. Weil es nämlich auch eine öffentliche Sünde ist. Es wird öffentlich bekannt. Bekenntnis sollte nicht nur in unseren Hinterköpfen sein. Wir sollten es nicht nur in unserem Kämmerlein haben, sondern auch Brüdern vortragen, vor anderen. Das ist auch eine Gewohnheit des Volkes Gottes. Was wissen wir nun über Shechaniah? Wir wissen nicht viel Konkretes über ihn. Wir wissen, dass er der Sohn von Jehiel ist. Wir haben in Kapitel 10 später sogar noch einen Jehiel gelistet, der auch eine ausländische Frau geheiratet hat. Das war also der Vater von diesem Mann. Hier steht nun der Sohn aus dieser Mischehe und steht vor Esra. Und Shechaniah übernimmt oder nimmt Stellung für die Sünde seines Vaters. Weil Gott sagt ja auch in diesem Text in 2. Mose 34, dass er die Schuld der Väter an den Kindern heimsucht. Shechaniah glaubt an diesen Vers 7 in 2. Mose 34. Denkt nochmal drüber nach. Er bekennt die Sünde seines Vaters. Er bekennt Sünde, in die er auch involviert ist. Die größte Sünde für die meisten ist es, etwas Schlechtes über ihre Eltern zu sagen. Es fällt uns nicht so schwer, vielleicht über die Kinder zu sagen, aber etwas Schlechtes zu sagen über die Eltern jemanden, und wir wissen, dass das nicht gut ist. Aber ein Shechaniah hier, der getroffen ist, der macht hier ein Sündenbekenntnis, und sein Bekenntnis besteht aus drei Teilen. Ihr lest es in Vers 2. Das erste, was er sagt, ist: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. Das ist der erste Teil. Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. Das ist der Beginn seines Bekenntnisses. Er ist richtig orientiert in seinem Denken und Herzen, gegen wen hier die Schuld gerichtet ist. Und das hat einen Effekt auf die Beziehung mit der zwischen der Kreatur, die Gott geschaffen hat, und ihm. Wir haben den Bund gebrochen. Wir haben unserem Gott den Bund gebrochen. Das ist die wörtliche Übersetzung. Vielleicht versteht jemand nicht, was gebrochener Bund meint, aber ich werde jetzt nur sagen, er sieht, dass das hier eine Sünde gegen Gott ist. Nicht nur eine Sünde zwischen zwei Menschen oder noch mehr Menschen, sondern es ist ein Angriff nicht nur auf das Volk Gottes, als ethnische Gruppe, als auf das Volk Israel, sondern Sünde ist zuerst, und das macht dieses Bekenntnis klar, es ist ein Angriff auf Gott. Zweitens sagt er, und haben fremde Frauen genommen. Und wir haben hier eine Verbindung. Denkt nicht nur, dass der Treuebruch gegen Gott durch das Nehmen fremder Frauen ist, sondern es sind zwei verschiedene Dinge, die hier ausgedrückt werden. Die werden hier so nämlich ausgedrückt als getrennt. Ja, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. Das ist der Herz, die Kernsache, das Kernproblem. Unsere Herzen sind von ihm abgefallen, unsere Gedanken sind von ihm abgefallen und die Handlung, die wir taten, die daraus folgte, wir haben fremdländische Frauen genommen. Das war ein Beweis davon, dass unser Herz fern von Gott gekommen ist. Unsere Herzen sind zu ihm hingerufen aber sind gegen ihn eingerichtet nun und wir haben fremde Frauen genommen. Wir haben uns dem Heidentum zugewandt und den fremden Göttern. Das ist der zweite Teil. Die Sünde in ihrem Ursprung und in ihrem und dann noch die Sünde, die ausgeführt wird. Aber der dritte Teil, aber nun ist noch Hoffnung für Israel. Das ist Bekenntnis. Denn Bekenntnis glaubt nicht nur an Vers 7 von 2. Mose 34, sondern auch an Vers 6. Das Bekenntnis ist nicht hoffnungslos, sondern Bekenntnis sieht Gott richtig. Ein Gott, der all diese Dinge ist, die wir gelesen haben. Der gnädig ist und barmherzig. Der treu ist in seiner Gnade. Diese Art von Gott. Der Gott, der ein Gott ist, der Schuld und Übertretung vergibt. Wenn Männer, Frauen und Kinder umdrehen von ihrer Sünde, dann ist er freudig darin, ihnen zu vergeben. Und er schüttet aus seine Gnade und Barmherzigkeit über sie und überdeckt dann ihre Sünde. Das Bekenntnis ist nicht nur, ist zwar sehr kurz, aber es ist voll. Es ist gefüllt mit Bedeutung. Und es ist eine wunderbare Sache, das zu betrachten. Ich bin nicht sicher, ob ihr jede Woche beachtet, welchen Struktur unser gemeinsames Sündenbekenntnis hat. Aber wenn ihr einen Zettel bei euch habt, dann seht mal, was wir heute stehen hatten. Himmlischer Vater, wir bekennen, dass unsere Herzen oftmals weit von dir entfernt sind. Wir haben die Dinge nicht getan, von denen du geboten hast, dass wir sie tun sollten, und haben das getan, von dem du sagtest, wir sollten es niemals tun. Das ist nämlich die Handlung. Wir haben dich nicht mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele und mit unserer ganzen Kraft geliebt. Und auch unseren Nächsten haben wir nicht geliebt wie uns selbst. Und dann die Hoffnung. Kehre unsere Herzen um, o Herr, und gewähre uns wahre Buße. Rechne uns das Blut Jesu Christi zu, in dessen Namen wir auch beten. Seht ihr die drei Teile hier? Unsere Sündenbekenntnisse, die öffentlichen, die wir in der Gemeinde haben, klingen wie diese altertümlichen Bekenntnisse, die wir hier in der Bibel finden. Das ist eins zu eins. Es ist poetisch gesehen unterschiedlich ausgedrückt, aber die Struktur ist die gleiche. Diese Thematik ist nahezu identisch mit dem, was wir auch heute in unseren Bekenntnissen haben. Das sind Teile eines Sündenbekenntnisses. Bedenkt diese Dinge, Christen. Manchmal denke ich, wir denken über Sündenbekenntnis nach und das ist einfach nur, wir fühlen uns schlecht bei Sünde und in unserem ganzen Privaten und in unserem Gebet. Aber es bedenkt nicht, wir denken nicht drüber nach, was wir tun. Es ist so ein halbes Bekenntnis. Es ist vielleicht auch hoffnungslos, dass so schlecht, wie ich eine andere Person schlecht behandelt habe, was das für seelische schlechte Folgen hatte, aber es hat keinen Blick für Gott und dass wir gegen Gott gehandelt haben. Und dass es auch unser Gemeinschaftsleben in der Gemeinde beeinflusst. Und das hier ist ein Model, das ist nur ein Teil von Bekenntnis, das wir hier sehen. Das ist ein Mann, der hier dasteht und aufzeigt, was heilig ist. Inmitten vom Volk Gottes, der richtig reagiert auf die Überführung von Sünde. In den Versen 3 bis 5 haben wir dann quasi einen Bundesschluss in Handlung, und einen Fortschritt in der Buße. Das ist zwar gar nicht in dem Text vorhanden, das Wort, aber alles ist Teil davon. Lasst uns das nochmal lesen, Vers 3. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten, und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Er spricht nun Esra an, steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen, führe es mutig aus. Da stand Esra auf und er nahm einen Eid von den Obersten, der Priester, der Leviten und ganz Israels, dass sie nach diesem Wort handeln sollten, und sie schworen. Sie schworen diesen Bund mit Gott. Einige von euch seid mit uns in diesem Kurs über Bundestheologie, den wir gerade jede Woche haben, für einige Männer in der Gemeinde. Es ist das alttestamentliche Wort, im Englischen Covenanting, im Deutschen ein Bund schließen. Hier bekommt die Buße quasi Füße, bekommt Beine, dass hier ein Plan, ein Ziel sich bildet, nämlich, dass sie sich von ihrer Sünde abkehren. Und zwar, dass sie auf diesen Bund hin, den sie mit Gott schließen, diesen rechtlichen Bund, dass sie nun ihre heidnischen Frauen hinaustreiben, gemäß dem Ratschluss Gottes. Und das betrifft die Gott fürchten. Wir haben bereits im Buch Malachi einen Bericht über diese Lebenszeit des Volkes da gelesen. Auch die, dass diese Ehen nicht nur irgendwelche Ehen waren, sondern es waren Ehen, Wiederverheiratungen. Die haben ihre alten rechtlichen Ehen innerhalb von Israel einfach gebrochen und haben dann diese heidnischen Frauen genommen. Ist das Wort, das hier für Ehefrau steht, es ist ein Wort, das sonst nicht unbedingt vorkommt, und es bezeichnet hier wirklich unrechtmäßige Eheschließungen. Wie verstehen wir das? Noch immer diese heidnischen Frauen hinauszutreiben mit den Kindern, das scheint hart. Aber wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, dass dieser Bund ist dann eingesetzt, und das sind dann 3 Monate, wo das dann ist. Und jeder, der diese Sünde begangen hat, muss dann Rechenschaft abgeben. Und jeder steht vor den Ältesten, und die handeln dann. Was tun wir? Ja, die Frau, die du verstoßen hast, wie wirst du jetzt um sie sich kommen? Das war eine behutsame Sache, die sie taten. Sie haben auf etwas hingearbeitet. Sie haben nicht einfach nur die Kinder auf die Straße gekickt und die Frauen rausgekickt auf die Straße, dass sie einfach nur weg sind und dass sie jetzt dann einfach zurückgehen zu ihren israelischen Frauen, sondern, was lest ihr? Es ist ein Bund mit Gott, das zu tun, was richtig ist, auch die Frauen ihrer Jugend wieder zu sich zu nehmen und die heidnischen Frauen hinwegzutreiben. Und manche sagen, wenn sie diesen Abschnitt lesen, Gott ist hier harsch und böse und lässt hier die Frauen auf der Straße verschmachten. Und ich denke, das ist in dem Text in Kapitel 10 noch deutlich. Es ist besonders erklärt. Ich möchte euch einfach nur jetzt sagen, das hier ist der Plan. Das ist hier Stein und Mörtel, mit dem das Gebäude gebaut werden soll. Sie wollen diesen falschen Gottesdienst hinwegtun. Sie werden sehen, wie das Volk Gottes mit Gott einen Bund schließt. Und wenn ihr das Buch Nehemia dann schon kennt, das wir jetzt auch noch lesen werden in den nächsten Wochen, sind ähnliche Probleme. Aber hier ist es nun so angegangen worden, in der Furcht Gottes. Das ist, was ein Bund tut. Es ist ein Commitment, ein Versprechen, eine Verbindung, eine heilige Verbindung, eine heilige Hingabe an Gott. Es ist ähnlich wie in der Gemeindemitgliedschaft, dass man sich selbst in eine rechtliche Stellung, Position bringt. Es ist eine ernste Verbindung. Es ist nicht nur eine halbherzige Sache, sondern es ist eine deutliche Bewegung zu einem tatsächlichen Umkehr im Leben des Volkes Gottes. Ich liebe es, wie dieser Abschnitt weiter fortführt bezüglich des Bundesschlusses. Ich bin froh, dass ich nicht Esra bin. Er sagt zu Esra, steh auf. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das aussah. Shechanja steht in dieser Gruppe und sagt dann, du wirst uns helfen, das zu tun. Steh auf, du musst auf deinen Füßen stehen für diese Sache, denn es ist deine Verantwortung. Es geht an dir, du musst hier die Reform tun, du bist der Reformer. Die Gemeinde muss hier reformiert werden und du bist damit eingeschlossen. Und sehr oft in der Gemeinde, in einer treuen Kirche, in einer treuen Gemeinde wird es auch Gemeindezucht geben. Wir werden sehen, wie Esra auch das Volk Gottes zurechtweist. Und er muss in Jerusalem sehen, und das werden wir nächste Woche sehen, wie diese Buße hier ausgeführt wird. Aber hier ist jetzt Shechanja, wie er auf Esra deutet, das ist deine Verantwortung, das ist deine Rolle. Wir werden dir folgen, wir haben dir in der Überführung der Sünde gefolgt, und wir fühlten dasselbe und jetzt musst du uns helfen, das weiterzutun, du musst uns führen. Buße ist nicht irgendwie etwas, das in einem Vakuum stattfindet, das jetzt auch unabhängig ist vom gepredigten Wort oder von der Leitung einer biblischen Führerschaft, sondern es folgt in ihren Spuren. Denn das Zeugnis des gepredigten Wortes ist der Fluss, der von dem Tempel Gottes hinausfließt. Und ich liebe die Ermutigung, die Shechanja hier ist. Shechanja hat das Herz eines Ältesten. Wir sind mit dir. Führe es mutig aus. Das ist diese Herausforderung. Und sagen, ich bin, du seist mutig hier. Du bist der Reformer und du musst das Feuer hier wieder anfachen. Wir werden das nicht selber zu Ende bringen. Und so macht Esra als Reaktion. Er ruft die Leute auf, dass sie danach handeln sollten. Und es muss nicht nur einfach getan werden, auch ein Bundesschluss, sondern es muss der richtige Kontext sein. Und das ist die Anbetung des heiligen Gottes. Wir sind Gottes Botschafter. Und wenn er dir dann Fragen stellt, die dich vor Gott stellt, inmitten der Gemeinde, das ist der Auftrag. Drei Teile haben wir hier gesehen von Buße. Überführung von Sünde, Bekennen von Sünde und Bundesschluss mit Gott, auf die Sünde hinauszutun, gegen die Sünde. Nächste Woche werden wir den zweiten Teil sehen. Bleibt dran. Dann kommt Buße Teil 2. Und ihr seht Esra, wie er da steht und anfängt, das Volk Gottes zurechtzubringen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, für diese alten Beispiele, die als heilige Beispiele vor uns stehen. Und ich bete, dass du uns wirkliche Überführung schenkst von Sünde, auch echte Bekenntnis von Sünde und echten Bundesschluss mit dir gegen Sünde. Dass wir nicht einfach nur ein emotionales schuldig fühlen sei, sondern mehr. Dass wir ein Volk sein, das Sünde hasst und auch Schritte tut, um Sünde zu einem Ende zu führen. Dass wir heilige Furcht haben, dass wir dich richtig verstehen mögen. Darum bitte ich dich, dass du ein Gott der Heiligkeit, aber auch ein Gott der Gnade bist. Hilf uns, bitten wir. Schau uns über dein Wort nachsinnen in der kommenden Woche. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.